So, nun bin ich im Gespräch mit Christine Lehmann, Kriminalromanautorin, unter anderem Erfinderin der Ermittlerin Lisa Nerz, die schon seit ca. 1997 ungefähr Kriminalfälle löst. Die Krimis sind zu Beginn bei Rowohlt erschienen und jetzt schon auch eine ganze Weile in der feministischen Ariadne-Reihe im Argument Verlag. Wie bist du denn zum Kriminalroman gekommen? Als Leserin einerseits ist da ja die Frage und als Schreibende dann auch nochmal.
Ja, also ich habe natürlich viele Krimis gelesen als Jugendliche, aber und auch dann auch Romane geschrieben, die alle von den Verlagen wieder zurückkamen. Und irgendwann war dann schon klar, mit den Krimis habe ich am ehesten eine Chance und mir ist dann halt auch ein Krimi eingefallen. Und dann habe ich halt angefangen, diesen Krimi rumzuschicken und der wurde dann genommen.
So unspektakulär kann das gehen. Kannst du zu Beginn deine Ermittlerin Lisa Nerz auch kurz beschreiben, was das für so eine Person ist?
Also Mitte der 90er Jahre, als ich die erfunden habe, war das eigentlich eine Person, die sehr ungewöhnlich war. Heute sagt man non-binär, damals hat man bisexuell gesagt oder auch lesbisch oder auch dann später gendermäßig oszillierend. Also es ist eine Figur, die gerne ihre Genderrollen wechselt, also auch mal im Anzug ermittelt oder auch mal die Rollen wechselt, auch den Minirock anzieht, also die eigentlich immer wieder versucht, so die Kommunikationsstrukturen, die mit Männern und Frauen verbunden werden, aufzubrechen und was Unerwartetes zu tun. Und das hat mir damals riesen Spaß gemacht, einfach auszuprobieren, wie man mit Rollenwechseln zu anderen Ergebnissen kommt.
Denn Krimi Alles nicht echt hat ja auch so einen spezifischen Tonfall, der auch ein bisschen an den Handlungsort, nämlich eine Rundfunkanstalt, angepasst ist. Kannst du zu Beginn einen Abschnitt aus Alles nicht echt vorlesen, um das besser zu illustrieren, als ich es jetzt hier könnte?
Also ich kann das mal versuchen. Ich habe mir den Teil ausgesucht, wo Lisa Nerz durch diese Rundfunkanstalt wandert und ins Fernsehstudio kommt. Und ich lese mal vor. Ich stieg eine schwingende und singende Treppe mit blonden Holzstufen hoch ins erste Untergeschoss. Oder war das schon das Erdgeschoss? Dort gab es kleine Räume, an deren Türen Maske stand. In einem atmete eine Maskenbildnerin einem rotblonden Mann ins Gesicht, während sie die Augenfalten mit einem Stift betupfte. Es waren Leute unterwegs mit Headsets oder Klatten in den Händen, strähnigem Haar und müden Gesichtern. Meine Gegenwart störte sie nicht. Die Tür zur Regie des großen Sendestudios stand offen. Ich sah die Monitorwand einen Techniker. Entschuldigung, die Tür zur Regie des großen Sendestudios stand offen. Ich sah die Monitorwand. Ein Techniker rollte auf einem Stuhl hin und her und drückte Knöpfe. Was suchst du denn? Fragte mich eine Redakteurin oder Regieassistentin mit kohlschwarzen Augen und Klatte in der Hand. Ich habe mich verlaufen. Ich soll zum Fotografen für den Dienstausweis. Da musst du ins Verwaltungsgebäude. Ich weiß aber irgendwie, kein Problem. Eines Tages finden wir in den Katakomben das Gerippe von jemandem, der nie wieder rausgefunden hat. Eine weitere Maskenbildnerin erschien, zusammen mit einer brünetten Frau in rot-gelbem Blazer, die sich das Lächeln nicht verkneifen konnte. Verdammt, Anneliese Unterwasser, leibhaftig. Der Studiogast ist da, rief die Maskenbildnerin in die Regie. Die kohläugige Redakteurin oder Regieassistentin kam heraus, umklammerte mit beiden Händen ihre Klatte samt Kugelschreiber und sagte, ah, Sie sind schon da. Unterwasser lächelte und streckte ihre Hand aus. Aber die Redakteurin hatte sich bereits mit den Worten, Sie sind Nummer 2, wenn Sie mir bitte einmal folgen wollen, umgedreht und steuerte auf den Studioeingang zu. Unterwasser lachte, überraschend keckernd, und blickte mir dabei in die Augen. Und irgendjemanden wollte sie hier noch die Hand schütteln. Ich hatte die Wahl zwischen Lisa Nerz-Proll und Undercover-Artigkeit. Klüger war es sowieso, der Feindin die Feindschaft nicht gleich entgegenzuschleudern. Vielleicht brauchte sie mich noch oder ich sie. Ich gehöre nicht dazu, sagte ich. Ich bin Hörfunk. Der ist ja eigentlich viel wichtiger als Fernsehen, antwortete sie und lächelte. Radio hören die Leute den ganzen Tag. Ah, die wusste, wie das geht. Lächelnd stromerte ich noch ein bisschen durchs Funkhaus. soweit. Ich hoffe, es ging.
War sehr gut. Jetzt haben wir schon eine der Hauptromanfiguren, eine gewisse Anneliese Unterwasser, kennengelernt auch, wunderbarerweise. Und ja, du hast auch selber eigentlich so einen Rundfunkanstalten-Hintergrund. Du hast lange Zeit beim Südwestdeutschen Rundfunk gearbeitet als...
Also ja, ich korrigiere nachher für Südwestrundfunk.
Südwestrundfunk, ja, wenn man es genau nimmt, als Nachrichtenredakteurin und auch journalistische Recherche ist dir nicht ganz fremd. Und auch in den Fällen von Lisa Nerz hat das in der Vergangenheit schon eine Rolle gespielt in einzelnen Fällen oder auch in doch mehreren Fällen. Besonders jetzt die Auswirkungen von Populismus auch so und von so einem Hass, der sich aus rechten und patriarchalischen Vorstellungswelten vielleicht füttert oder ableitet und auch von Medien, der häufig reproduziert wird, beschäftigt auch Lisa Nerz durchaus häufiger. Kommt diese Beschäftigung damit also auch von so einem Unwohlsein, das du vielleicht auch selber da empfunden hast, als du selber im Journalismus gearbeitet hast?
Also das stimmt schon. Ich bin jetzt seit 10 Jahren raus aus dem Rundfunk und ich bin zu dem Zeitpunkt eigentlich raus, weil ich als Stadträtin in die Politik gegangen bin. Als die AfD und die Nachrichtenberichterstattung da so richtig hochkam. Und ich war eigentlich immer froh, dass ich diese Streitereien darüber, was melden wir nicht wirklich auch noch ausfechten musste. Hab dann aber natürlich auch gemerkt, dass die Rundfunkanstalten und die Medien auf diese Tabubrüche immer wieder reinfallen, wie getriggert, immer wieder melden. Und das hat mich auch sehr gequält und das quält mich eigentlich bis heute, wobei ich jetzt schon feststelle, die Medien können etwas besser damit umgehen und fallen nicht mehr auf jeden Tabubruch, auf jeden bösen Vergleich rein und steigen nicht mehr so viel auf diesen Populismus der Ultrarechten ein. Und ich denke aber, dass so als Nachrichtenredakteurin muss man ja immer sehr genau überlegen, was wählt man aus? Und man wählt ja ständig aus, weil es kommen ja 2000 Meldungen am Tag, aber man nimmt höchstens 5 für eine Nachrichtensendung. Und die Frage ist immer, wie viel von dem, was der Demokratie schadet oder auch was dem Klima der Gesellschaft schadet, wählt man aus? Und wie viel von dem kann man aber reinbringen, was erzählt, wie Demokratie tatsächlich funktioniert oder auch, dass Beschlüsse gefasst werden, die uns nützen? Und diese Abwägung ist, das ist, glaube ich, noch nicht ganz ausgemacht, wie das ausgeht bei uns.
Erstmal wird Lisa Nerz in diese ungenannt bleibende Rundfunkanstalt gesandt, um da einen Datendiebstahl aufzuklären. Aber einmal drinnen in dieser Anstalt sieht sie sich gleich auch noch ganz andere Probleme, anderen Problemen gegenüber. Die Hierarchien im Sendebetrieb zum Beispiel machen ihr zu schaffen. Und gleichzeitig beschreibst du diesen Rundfunkbetrieb auch in so kleinen Einschüben, die so eine Hörspielform annehmen und die auch ein bisschen die Betriebsabläufe da erklären. Und vor 100 Jahren wurde ja sowohl in Stuttgart als auch in Leipzig und an anderen Orten erstmal so, wurden viele Rundfunksender in Betrieb genommen, 1923, 1924 rum. War das für dich auch nochmal ein Anlass, über das Radio an sich nachzudenken dann?
Also es ist eigentlich ganz lustig, ich habe letztes Jahr, also im August 23 angefangen, den zu schreiben und habe dann gelesen, ach ja, wir haben ja 100 Jahre Rundfunk, also das war eigentlich ein zufälliges Zusammentreffen. Und tatsächlich, Entschuldigung, jetzt habe ich den Anfang der Frage nicht mehr. Also das war das eine. Und das andere ist, ich habe dann, als ich anfing zu schreiben, gemerkt, dass der Rundfunk ja vielfältige Formen präsentiert. Also wir haben das Hörspiel, wir haben das Feature, wir haben die Nachrichtenmeldung, wir haben den Kommentar, wir haben, was weiß ich, Drehbücher, wir haben Comicals. Das heißt, ganz viele Formen, auch Kunstformen, sind vom Radio eigentlich auch ins Theater gekommen oder in den Film gekommen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich erzähle Teile der Handlungen, indem ich eine Radioform benutze, zum Beispiel als Feature, zum Beispiel als Recherche, zum Beispiel als Reportage. Das ist verspielt, aber es zeigt auch die unglaubliche Vielfalt, die dieses faszinierende Medium Rundfunk zur Verfügung stellt.
Und du hast ja auch selber schon Kriminalromane geschrieben, die dann in Hörspielform umgewandelt wurden. Oder hast du da selber dann auch
mitgewirkt? Ich habe Radio-Tatorts geschrieben. Ja, ja, also ja. Richtige Hörspiele, ja.
Ja, okay. Mhm. Ja, sehr schön. Und im Roman, um jetzt mal genauer in die Handlung einzugreifen, da wird zum Beispiel auch eine Pressemitteilung von einer Polizeibehörde thematisiert, die fälschlich behauptet, dass so ein junger Mann im Zusammenhang mit der Räumung einer linken autonomen Hausbesetzung erstochen wurde. Daraus wird dann auch durch die Hektik des Mediums Radio jemand, der von den Linken erstochen wurde. Und daraus wiederum werden so gewalttätige Übergriffe durch Rechte, also quasi eine Funktion, die Medien und auch das Radio in der Gegenwart ja häufig haben, nämlich dass sie so als so eine Art Verstärker populistischer Ideen wirken. Das konnte man ja in den USA vielleicht gut beobachten unter Donald Trump, aber eben auch hierzulande. Und du hast in Alles nicht echt auch Romanfiguren geschaffen, die einem da bekannt vorkommen. Zum Beispiel eben diese schon erwähnte Frau Professor Anneliese Unterwasser, die auch so ein bisschen real existierenden Politikerinnen tatsächlich ähnelt. Jetzt muss Lisa Nerz diese Anneliese Unterwasser im Roman auch vor Gefahren retten. Beschreib vielleicht mal diese Romanfigur. Was ist das für eine Person?
Also zunächst erstmal ist es ja so, hätte ich jetzt einen Mann genommen, der eine homosexuelle Beziehung hat, dann würde niemand sagen, damit ist jetzt ein konkreter Mensch gemeint. In der Politik sind aber nicht viele Frauen unterwegs und in der ultrarechten Politik natürlich noch weniger. Es ist aber keine Ähnlichkeit mit real existierenden Politikerinnen gemeint und beabsichtigt. Unterwasser ist eine Figur, die aus den Medien übrigens kommt und natürlich wunderbar populistisch agieren kann und sozusagen alles aufgreift, worüber sich Bürgerinnen und Bürger so ärgern und das dann zu Forderungen ummünzt, die zum Teil sexistisch sind, frauenfeindlich, ausländerfeindlich und so weiter, die das aber sehr gut beherrscht und eine sehr geistig sehr wendige Figur. Also was ich natürlich auch gemacht habe, ist, ich kann die immer nur böse beschreiben und könnte immer nur sagen, also mich über sie lustig machen oder sie wirklich demütigen auch im Roman, aber das mache ich nicht, sondern die hat natürlich auch irgendeinen geistigen Hintergrund. Und Lisa Nerz lässt sich wie immer auch darauf ein und diskutiert auch mit ihr und versucht da ihre eigenen Überzeugungen auch zu retten gegen dieses Manipulative eigentlich, die der Populismus hat. Und klar, dass es Lisa Nerz gelingen wird und es gelingt ihr in Stellvertretung für uns anderen auch. Aber wir müssen uns schon auch auf diese Figur einlassen und auch auf die Schwierigkeiten, die diese Figur macht.
Ja, da gibt es dann so konflikthafte Romanfiguren, eben zum Beispiel auch die männlichen Vorgesetzten sind das zum Teil. Und gleichzeitig hatten Lisa Nerz auch immer Verbündete an ihrer Seite, glücklicherweise, wie auch schon in den vergangenen Fällen von Lisa Nerz. In diesem Fall ist das zum Beispiel die rassistischen Bedrohungen ausgesetzte schwarze Journalistin Camila, die auch bei einem Recherchenetzwerk, den Net Observers, mitmacht. Wie wichtig sind denn solche unabhängigen Recherchenetzwerke für unsere Gegenwart? Was würdest du da sagen als Journalistin?
Also wenn sie wirklich unabhängig sind und auch eine demokratische Peilung haben, sagen wir mal so, dann sind die enorm wichtig. Das haben wir ja auch gesehen. Also wobei ich jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk da auch gar keinen Vorwurf machen will, weil natürlich gerade, und das zeigt ja der Krimi eigentlich auch, die da arbeiten, in Hierarchien stecken und in einem ganz engen Zeitkorsett, das ihnen kaum je Zeit lässt für eine Recherche, die, was weiß ich, 2-3 Wochen dauert, während des Schichtdienstes selber. Also die Figur Camilla zeigt auch, wie anstrengend das ist, als Journalistin tätig zu sein, die noch recherchiert und gleichzeitig an einem Nachrichtenschichtdienst arbeiten zu müssen. Also diese Recherchenetzwerke können natürlich wahnsinnig viel rausbringen, womit der Journalismus dann später auch noch arbeiten kann. Also ich halte sie für wichtig.
Du bist selber ja auch in so einem feministischen Krimi-Netzwerk namens Herland aktiv. Auch in den USA gab es ja immer solche Netzwerke, zum Beispiel, glaube ich, Sisters in Crime, wo die von mir sehr geschätzte Sarah Paretsky mit, glaube ich, drin ist. Auch in Leipzig zur Buchmesse wart ihr hier zugegen. Wie wichtig ist dir dieses Netzwerk Herland und was tut ihr dann eigentlich genau, um eure Positionen da zu stärken?
Also mir persönlich ist dieses Netzwerk wahnsinnig wichtig, weil ich da Kolleginnen treffe, die in ähnlicher Weise unterwegs sind wie ich selbst auch. Also politisch, auch mit einem gewissen literarischen Anspruch. Also das sind nicht einfach Krimis, die man so runterschreibt, sondern die sind gut überlegt und wir geben uns auch Mühe, die sprachlich reizvoll zu machen. Teilweise sind wir witzig, haben originelle Zugänge und wir vor allen Dingen wichtig ist, dass Frauen in diesen Krimis nicht immer nur die Opfer sind, also die schöne Leiche, die dann im See schwimmt, sondern dass Frauen eben so wie alle anderen Menschen auch handelnde Personen sind, sowohl gute, sowohl gut und böse, sowohl nur böse, dass also sozusagen die Frauen wie der andere Teil der Menschheit, die Männer, einfach alles repräsentieren können, was die Menschheit repräsentiert. Und so ist es in dem Krimi auch. Ansonsten ist natürlich diese Vereinigung eine, mit der wir immer wieder an die Öffentlichkeit treten und sagen, dass es diese Krimis gibt und dass diese Krimis wichtig sind. Und dass der politische Ansatz, den wir da verfolgen, also feministisch, antipatriarchal zum Beispiel, dass der einer ist, der es wert ist, auch gelesen und wahrgenommen zu werden. Und wir unterstützen uns da gegenseitig und es ist gut, wenn Frauen Netzwerke bilden.
Auf der Buchmesse ging es, glaube ich, auch um die krisenhafte Gegenwart. Da warst du auch mit im Gespräch. Ist das was, wo eben der Kriminalroman, was sozusagen so beitragen kann, zumindest Aufklärung zu schaffen über die krisenhafte Gegenwart?
Also ich würde mal sagen, ich bin ja schon etwas älter, die Gegenwart, die wir so erleben, ist meistens irgendwie krisenhaft. Also das war schon in den 70er und 80er Jahren so, als die atomare Aufrüstung uns wirklich echt in Ängste gestürzt hat. Und wir erleben natürlich jetzt wieder Krisen, wobei in Deutschland natürlich nicht so krass wie in anderen Ländern, wo der Krieg tatsächlich tobt, nur dass er eben uns näher gekommen ist. Wir erleben eine Krise der Demokratie, die es aber in den 70er, also vor allem 68er, 70er Jahren ebenfalls schon mal gab. Und natürlich können Krimis in dem Fall das, sagen wir mal, die Stimmung aufgreifen, die Gefühle widerspiegeln, die wir haben und die Gewalt, die in solchen Krisen steckt, darstellen und dann aber auch immer wieder zeigen, es gibt einen Lösungsansatz, wir finden da raus, wir sind mutig, uns fällt etwas ein. Also der Krimi ist sowohl düster, indem er die düstere Gegenwart abbildet, aber auch heiter, indem er zeigt, dass Menschen, die geistig offen bleiben, auch Hoffnung haben dürfen und auch Einfälle haben und auch für sich persönlich Lösungen finden, die für andere gut sind.
Ich bin ja selber ein großer Fan der Kriminalromane von Sarah Paretsky, wie auch überhaupt von mehreren Kriminalromanreihen, die eben bei Ariadne verlegt werden. Zum Beispiel auch die von Lisa Cody finde ich ganz hervorragend. Und überhaupt sind das auch immer so schöne Einblicke in andere Länder. Die französischen Krimis sind toll, die indischen habe ich zuletzt einen gelesen. Aber zurück zu Sarah Paretsky, die hat ja auch so eine lang existierende Hauptfigur, die Detektivin Vic Wachowski, die auch schon seit 1982 ermittelt und so eine typische ausgekochte Hardboiled-Romanfigur ist. Spielt sowas für dein eigenes Schreiben noch eine Rolle, die Art und Weise, wie andere Kriminalromanautorinnen mit ihren vielleicht älter werdenden Romanfiguren umgehen?
Also ich kannte sie nicht, als ich anfing zu schreiben und habe sie erst später gelesen. Und tatsächlich spielt es eigentlich keine große Rolle. Es ist sogar so, dass ich nicht besonders viele Krimis lese, weil manche sind so gut, dass das mir den eigenen Stil oder die eigenen Ideen verdirbt oder dass ich denke, mein Gott, so gut kann ich nie sein und mich dann entmutigt. Also ich habe festgestellt, dass ich persönlich als Autorin auch so ein kleines Vakuum brauche, damit ich bei meiner Figur Lisa Nerz treu bleiben kann. Und natürlich wird auch Lisa Nerz älter, wenn auch nicht so schnell wie ich selbst. Aber es ist natürlich schon so, dass auch Lisa Nerz meine eigenen Erfahrungen zum Teil eben einfach widerspiegelt oder dass man eigentlich nicht schreiben kann, ohne die eigenen Lebenserfahrungen mit in diesen Text oder in die Figuren hineinzuplatzieren. Lisa Nerz ist aber nicht ich, also man darf die nicht mit mir selbst verwechseln.
Wie wichtig ist es dir persönlich in Zeiten wie diesen, in denen ja so eine festgefügte Identität in Sachen Heimat oder andere Identitäten, was für viele ziemlich erstrebenswertes zu sein scheint, Romanfiguren mit Widersprüchen und Kanten und sozusagen auch mit gebrochenen Identitäten darzustellen? Ist das auch ein Antrieb für dich zu schreiben, eben, dass du eben nicht so einfach gestrickte Romanfiguren hast?
Also natürlich sind wir Menschen kompliziert und deswegen auch die Romanfiguren. Es macht auch mehr Spaß, wenn man widersprüchliche Romanfiguren, ja, wenn man denen folgen darf oder sie auch hat. Aber tatsächlich ist es so, Lisa Nerz, die ist ja wirklich Mitte der 90er Jahre erfunden worden und sie hat immer schon gesagt, ich habe keine Identität, um zu vermeiden, in diese Identität weiblich oder männlich eingeordnet zu werden oder auch in irgendeine Zwischenidentität. Und ich persönlich sehe für mich keinen Grund, und dieser Nerz auch nicht, in diesem Krimi auch nicht, diese Haltung eigentlich aufzugeben. Es ist aber klar, dass, und da freue ich mich persönlich auch drüber, dass das, was man früher eigentlich gar nicht so genau aussprechen konnte, also diese fluiden Existenzen, dieses wirklich Balancieren auf der Genderlinie, die Möglichkeit, sich weder als das eine noch das andere bezeichnen zu müssen, dass das eigentlich auch einen riesigen Freiraum schafft, über den man heute viel unbefangener reden kann, als man das vor 10 oder 20 oder gar 30 Jahren konnte. Und deswegen ist für mich das eigentlich spannend zu gucken, wie sich Lisa Nerz jetzt da durchfindet, durch die Gesellschaften, die so stark auf Identität gehen. Vielleicht aber ist dieses so stark auf Identität gehen auch ein Gefühl des Mangelerlebens. Also oder ein Bedürfnis, sich zu behaupten in einer Situation, in der man eigentlich gar nicht so genau weiß, wer man ist. Also ich weiß es persönlich nicht und Lisa Nerz hat das Problem auch nicht.
Du hast das ja auch in der Vergangenheit auch immer mal wieder durchgespielt. Auch in diesem Roman spielt das eine Rolle in Form von eben so einer Bekanntschaft mit einem sich nicht binär verortenden Romanfigur Dieter, nämlich genau gesagt, wo du auch so drüber nachdenkst, dann halt, wie unbefangen du dann an sowas rangehst. Das fand ich auch ganz interessant. Mhm. Und das macht wahrscheinlich beschäftigt Lisa Nerz auch immer mal eben diese Identität.
Also was ich faszinierend finde an der heutigen Zeit und auch übrigens an dieser Szene und auch an dem, wie sich Lisa Nerz durch die Welt bewegt, die ihr nicht so richtig vertraut ist, ist, dass wir heute uns klar machen, dass wir den Leuten mit Achtung begegnen. Und es gibt ja so einen Krimi-Stil, wo man über Personen herzieht, sie verächtlich macht, sie mit entsprechenden Attributen ausstattet, sodass immer ganz klar ist, das sind die Bösen und das sind die Verächtlichen. Und genau das mache ich in diesem Krimi nicht. Das habe ich schon in anderen Krimis auch gemacht. Aber genau jetzt ist mir eigentlich bewusst geworden, dass es interessant ist zu überlegen, wie sich die Haltung den Personen gegenüber ändert, wenn man grundsätzlich erstmal die Leute mit Achtung beschreibt und offen ist für das, was sie einem entgegenbringen. Was übrigens auch für die Unterwasser gilt. So schwierig wie diese Figur ist, und es ist auch gar keine positive Figur.
Aus Alles nicht echt kann man auch vielleicht eine Faszination fürs Radfahren rauslesen. Verfolgst du gern auch die Alltagswirklichkeit von Radfahrenden in Städten wie Leipzig, wenn du hier bist?
Ja, also ich habe eine Nichte, die in Leipzig lebt, und ich bin in jeder Stadt, in der ich bin, fasziniert davon, wie der Radverkehr dort organisiert wird. Der Hintergrund ist der, dass ich mich in Stuttgart ausgesprochen stark für den Radverkehr einsetze und da auch einen Blog habe, der den Radverkehr in Stuttgart beschreibt. Und ich bin immer neugierig, wie das andere Städte machen, die zum Teil, wie Leipzig zum Beispiel, eine sehr alte, teils sehr alte Radinfrastruktur hat auf diesen Gehwegen, teils aber auch versucht, eine neue zu machen und da so richtig im Umbruch und im Wechsel ist. Ja, Radfahren, das habe ich jetzt hier also einfach eingesetzt, weil dieser Nerz ohne Auto unterwegs ist und man sich die Stadt am besten mit dem Fahrrad erobert.
Auf jeden Fall. Und spielt eigentlich auch deine berufliche Aktivität oder deine ehrenamtliche Aktivität als Stadträtin für dein Schreiben eine Rolle? Also bekommst du da manchmal auch dann Inspiration her?
Also das spielt gar keine Rolle. Das ist übrigens so, wie das früher auch war, als ich in den Nachrichten war. Dann haben die Leute mich immer gefragt, ja, kriegst du denn deine Ideen von diesen Nachrichtenmeldungen her? Und dann habe ich immer gesagt, nee, weil das normale Verbrechen ist so banal, dass der Täter oder die Täter meistens relativ schnell gefunden werden. Das lohnt gar nicht, einen Krimi darüber zu schreiben. Also die Inspirationen, naja gut, wie man auf die Ideen kommt, das ist immer schwer zu erklären. Die Ideen sind plötzlich da und dann weiß ich, so geht das und so will ich das schreiben. Und natürlich sind die Verbrechen oder die Kriminalität in Krimis komplizierter als in der Realität. Wobei ausgerechnet jetzt in diesem Krimi, ich versuche, dem Rechnung zu tragen, dass Krimis ja was unglaublich Fantastisches sind. Und es geht die ganze Zeit in diesem Krimi um das Fantasieren, um sich das Ausdenken, um diese narrative Verzerrung, um dass wir aus allem eine Geschichte machen. Und deswegen ist der Krimi selbst, der ja da auch vorkommt, also die Krimi-Handlung selbst, eher an dem orientiert, wie es tatsächlich sehr realistisch sein könnte.
Deine Kriminalromane haben ja auch schon immer so ein sehr motivisches Setting. Also es gibt immer so einen thematischen Schwerpunkt, der auch dann das ganze Setting, den ganzen Ansatz halt auch mitbestimmt. Oder ist das nicht auch ein bisschen so bei dir, dass du ja immer so ein großes Thema auch suchst mit jedem Kriminalroman?
So ist das. Ich suche mir ein Thema, am besten natürlich ein Thema, in dem ich mich gar nicht auskenne. Das ist dann für mich so eine persönliche Forschungsreise. Also ich lerne dann sehr viel beim Krimischreiben. Bei dem Krimi jetzt war das natürlich nicht so der Fall, weil ich ja sozusagen die Recherche 25 Jahre lang als Nachrichtenredakteurin gemacht habe, wobei es nicht um meinen Heimatsender geht, sondern um sozusagen die Grundprinzipien, wonach der öffentlich-rechtliche Rundfunk übrigens sehr gut funktioniert, zum Teil aber auch Schwächen hat. Also es ist ja weder schwarz noch weiß. Und es ist natürlich auch ein Plädoyer für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ohne den wären wir verloren und auch den Demagogen ausgeliefert. Deswegen ist die interne Kritik, die da geäußert wird, also dass die Arbeitsabläufe vielleicht nicht ideal sind, dass vielleicht manchmal ein reflexives Niveau fehlt. Also was wollen wir wirklich melden? Wie wollen wir tatsächlich die Öffentlichkeit informieren, dass das manchmal fehlt? Aber es arbeiten dort Menschen, wie überall Menschen arbeiten. Und die Fähigkeiten haben, nachzudenken und sich zu korrigieren, die aber eben auch einfach Fehler machen oder wo es schnell gehen muss oder nicht alles perfekt läuft. Das ist übrigens auch etwas, was ich als Lokalpolitikerin und ehrenamtliche Politikerin merke, dass fast alle, die politisch tätig sind, tatsächlich ein ehrenwertes Anliegen haben. Ich muss das nicht teilen, es muss auch nicht meiner Meinung entsprechen, aber so diese Bösartigkeit, die man der Politik oft unterstellt, diese Korruption und so weiter, die erlebe ich nicht. Also ich habe schon gelernt, dass Politik ein sehr kompliziertes Geschäft ist, ein sehr langwieriges Geschäft, weil man ja immer Mehrheiten finden muss und auch nicht schwarz und weiß, wie überhaupt nichts im Leben so total schwarz und weiß ist, wie wir das im Moment eigentlich ständig in unserer Hysterie hinzustellen versuchen.
Ja, in einem Roman wie in den Nachrichten, wie auch im Internet, braucht man manchmal was, was sich gut anklicken lässt, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal erreicht auch die Wirklichkeit. Wir können vielleicht die ganzen Romane von dir auch nochmal verweisen auf deine Internetpräsenz, wo nochmal alle vorgestellt sind. Du hast nicht nur Kriminalromane geschrieben, sondern eben auch historische Romane, Jugendromane und geschichtliche Romane. Zuletzt ist, glaube ich, als Krimi Die zweite Welt erschienen von dir, 2019. Mhm. Und zwischendurch hast du aber auch einen Roman zum Beispiel über deine Mutter geschrieben. Und ja, sag nochmal deine Internetseite durch und was man da so alles finden kann.
Also wenn man einfach googelt, Christine Lehmann Autorin, ist man sofort auf der Internetseite drauf und kann dann gucken, was ich so alles veröffentlicht habe und wann ich die nächsten Lesungen habe.
Hast du schon für eine Folge Kriminalroman jetzt die Ideen oder entwickelt sich das dann langsam bei dir?
Also ich habe noch keine Idee. Ich muss, also jetzt ist der ja gerade raus, dann habe ich jetzt relativ viele Lesungen und dann muss ich wieder ein bisschen Abstand kriegen zu diesem Krimi und das Gefühl haben, ja, ich kann wieder einen neuen schreiben. Für mich ist jeder Krimi, den ich schreibe, der letzte und danach fällt mir nichts mehr ein und dann vergeht wieder etwas Zeit und dann fällt mir wieder was ein. Wunderbar. Man lebt ja mit so einem Buch.
Wir hoffen, dass da wieder was kommt bald. Ja, ich bedanke mich sehr bei Christine Lehmann, wie gesagt, Autorin von Kriminalromanen und Erfinderin der Ermittlerin Lisa Nerz. Und jetzt gerade hat sie ihren Kriminalroman, ihren neuesten, Alles nicht echt, in der Ariadne-Reihe im Argument Verlag herausgebracht.